Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel ist der Nahostkonflikt mittlerweile nicht mehr nur weit entfernt und im Fernsehen sichtbar, vielmehr spürbar ist er auch auf europäischen und deutschen Straßen. Pro-palästinensische Demonstrationen münden teilweise in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Insbesondere unsere jüdischen Mitbürger haben wieder Angst in Deutschland und leiden unter Angriffen auf ihre Geschäfte, Wohnhäuser und Synagogen. Höchste Zeit also, unangenehmen Problemen anzusprechen. Was hat die Migrationspolitik mit steigendem Antisemitismus zu tun? Und vor allem, wie hoch ist aktuell die Terrorgefahr in Deutschland und Europa? Ich freue mich, hierzu heute drei Experten bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Herr Ulf Küch ist ehemaliger Leiter der Kriminalpolizei in Braunschweig. Mit 45 Jahren Erfahrung als Polizeibeamter und davon 20 Jahren als Gewerkschafter vom Bund Deutscher Kriminalbeamter war er bereits 2015 im Berufsalltag unmittelbar mit der Migrationspolitik konfrontiert. Im Januar 2016 erschien dazu sein Buch Soko Asyl. Eine Sonderkommission offenbart Wahrheiten über Flüchtlingskriminalität. Herzlich willkommen, Herr Küch.
Schönen Abend.
Herr Shams Ul Haq, er ist Journalist, Autor und Terrorexperte. Mit Fokus auf den Mittleren Osten arbeitete er bereits für viele große Medienhäuser und taucht dabei persönlich in die Brennpunkte vor Ort ein und interviewte neben zahlreichen Politikern und Prominenten beispielsweise auch einen Taliban-Führer. Undercover recherchierte er zu islamistischem Terror in Moscheen und in 35 Flüchtlingsheimen. Aus diesen Erkenntnissen heraus verfasste er das Buch Die Brutstätte des Terrors. Herzlich willkommen, Herr Haq.
Guten Abend.
Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen. Er ist ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Jurist und CDU-Politiker sowie Vorsitzender der Werteunion. Bereits 1997 erschien seine Doktorarbeit zum Asyl- und Völkerrecht. Während seiner Karriere wirkte er an verschiedenen rechtlichen Handbüchern und Kommentaren zum Zuwanderungsrecht mit. 2021 erschien sein Buch Es ist nie falsch, die Wahrheit zu sagen. Herzlich willkommen, Herr Maaßen.
Guten Abend.
Liebe Zuschauer, wie immer bei unseren Live-Talks gilt, wenn Sie bereits Epoch Times Abonnent sind, können Sie unter dem Livestream ein Online-Tool finden, um mitzudiskutieren und Ihre Fragen direkt an unsere Experten zu stellen. Wie ich aus der Regie gehört habe, sind bereits im Vorfeld schon zahlreiche Fragen eingegangen. Wenn man jetzt über den Krieg in Nahost sowie über Gewalt und Terror spricht, kommt sehr schnell die Religion Islam zur Sprache. Und manche Medien verallgemeinern hier recht stark. Daher ist es mir wichtig, zu Beginn noch einmal genau zu differenzieren. Moslems oder der Islam sind nicht gleichzusetzen mit dem politischen Islamismus und einer gewalttätigen Radikalisierung. Vielmehr gibt es auch liberale Muslime, die jetzt von radikalisierten Glaubensbrüdern teils angefeindet und bedroht werden. Und damit komme ich auch zu meiner ersten Frage an unsere Expertenrunde. Herr Haq, Sie sind selber auch Moslem. Wie nehmen Sie die aktuelle Situation wahr? Also können Sie uns einen Einblick darüber geben, wie quasi radikalisierte Glaubensbrüder mit den liberalen oder gemäßigten Muslimen interagieren und umgehen?
Bei den radikalen Muslimen muss man erstmal auch denken, das gibt zwei, drei verschiedene radikale Muslime. Eine, die nur radikal denken und für sich behalten. Es gibt aber auch eine radikale Muslime, sehr Mehrheit, die wollen auch mit dem Terror zu tun haben. Sie wollen auch, ob das Deutschland ist oder Israel ist oder andere USA ist, sie wollen schon, dass es da wirklich die Ungläubige, wie sie radikale Muslime sagen, die Kafir, Ungläubige sollten immer umgebracht worden, das sind die radikale Muslime, aber leider Gottes die friedlichen Muslime, die liberale Muslime, die in Deutschland leben, ja, die leiden darunter sehr viel, weil es ist so, wenn einer radikale Muslim oder ein Flüchtling in Deutschland was Falsches macht, dann heißt es, wie Sie schon ein bisschen angedeutet haben, dass alle Muslime so sind. Deswegen haben liberale oder normale Muslime zur Zeit noch mehr schwieriger als vorher. Weil gerade was in Israel und in Palästina passiert, ja, werden alle radikale Muslime gehen vor und werden dann alle liberale Muslime zusammen in einen Topf reingeschmissen. Und das ist sehr schade. Und die haben sehr schwer zu kämpfen zur Zeit.
Wenn wir jetzt auf den Nahostkonflikt blicken und der damit kommunizierte Antisemitismus, stellt sich mir die Frage, ist der Antisemitismus unter radikalisierten Muslimen tatsächlich im palästinensischen Bereich verstärkt, gerade aufgrund der Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauernden Konflikte? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, natürlich, da haben Sie vollkommen recht und das wird auch immer mehr, weil gerade was auch in Israel und in Palästina passiert, ja, das ist ganz, ganz schwer auch einzuschätzen, was wirklich dort vorgeht, und deswegen wird das sehr viel zunehmen und das wird auch noch weiter in Zukunft auch sehr gefährlich, auch für uns hier in Deutschland.
Herr Maaßen, Sie sind ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und können mir vielleicht dann etwas zu einem Zitat aus einer Broschüre des Verfassungsschutzes von 2019 sagen. Der Titel der Broschüre lautet Antisemitismus im Islamismus und dort steht, Zitat, sehr viele dieser Menschen stammen aus Ländern, in denen antisemitische Einstellungen seit Jahrzehnten so alltäglich sind, dass schon Kinder ganz selbstverständlich mit ihnen aufwachsen. Wie beurteilt vielleicht der Verfassungsschutz oder auch Ihre persönliche Meinung den Antisemitismus im Islam? Ist das tatsächlich ein Anzeichen dafür, dass man sich radikalisiert, und ist es ein Kriterium für den Islamismus?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Kriterium für den Islamismus ist. Also den Antisemitismus nehme ich jedenfalls wahr als ein Teil einer, ich sage mal, Gehirnwäsche, die jungen Menschen schon relativ früh verabreicht wird, mit denen sie groß werden. Vorhin ist an Herrn Haag ja die Frage gestellt worden, inwieweit also in den palästinensischen Gebieten der Antisemitismus vielleicht stärker ist als anderswo. Aus meiner Sicht ist er da auch stärker, weil die islamistische Doktrin der Hamas auch die Schulen und die frühkindliche Erziehung prägt, und die Kinder wachsen mit dieser Weltsicht auf. Aber das heißt nicht, dass der Antisemitismus per se Gegenstand des Islam ist, sondern der Antisemitismus wird da politisch instrumentalisiert für diese totalitäre Ideologie des Islamismus.
Ja, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, was der Herr Maas auch sagt. Gerade in Palästina, wenn man die Schulbücher der Kinder anschaut, ja, und da fängt das ja alles an, der ganzen Hass gegenüber Palästina und das über Israel, ja, und das ist ein sehr kleiner Punkt, ja, die ganzen Schulbücher, wo ich teilweise auch mal gelesen habe, was da alles drin steht, ja, da fängt der Hass schon an, und das ist die Schwierigkeit, ne?
Wenn wir auf andere muslimische Länder blicken, wie verhält es sich dort mit dem Antisemitismus? Herr Maaßen, Sie haben gerade gesagt, es ist jetzt kein Kriterium, dass man jetzt Islamist ist. Aber in diesem Verfassungsschutz-Broschüre, den ich gerade zitiert habe, da könnte man ja auch reininterpretieren, Mensch, in muslimischen Ländern neigt man eher zu Antisemitismus. Haben Sie dazu eine Einschätzung?
Also meine Einschätzung ist schon, dass islamische Länder in aller Regel autoritärer sind als demokratisch regierte Länder, ob das nun Königreiche sind oder die verschiedenen autokratischen Strukturen. Und in diesen autoritären Ländern hat man ein klares Bild, was die Rolle des Westens angeht, der vielfach als dekadent beschrieben wird und auch zumindest ein sublimer Hass oder eine Abneigung gegenüber dem Westen geschürt wird, bis hin eben zu einer Verachtung westlicher Frauen, westlicher Werte und so weiter. Und daneben gibt es auch die Rolle Israels und die Rolle der Juden, die jedenfalls dann aus dieser autoritären bis hin auch totalitären islamischen Denkweise ebenso etikettiert wird, stigmatisiert wird. Und das allerdings noch mit einer besonderen Pronunciation, kann man sagen, nämlich Israel als der Fremdkörper in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt, der vernichtet werden muss. Von daher, dieser Antisemitismus, der da geschürt wird, ist nicht nur ein muslimischer Antisemitismus, vor allem ist er für mich ein politischer Antisemitismus.
Herr Küch, schon im Jahr 2015 haben Sie angefangen, ein Buch zu schreiben. Es ist 2016 herausgekommen, Soko Asyl. Das heißt, Sie hatten als Polizeibeamter schon viele, sehr, sehr frühzeitig mit Kriminalität von Migranten zu tun. Und da stellt sich mir die Frage, wie ist Ihre Beobachtung? Also von 2015 bis heute, wie hat sich die Sicherheitslage in Deutschland entwickelt?
Naja, die Geschichte fing ja schon vor 2015 an. Ich kann mich entsinnen, dass das Bundeskriminalamt damals eine Warnung ausgesprochen hatte in den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts, die gesagt haben, überall dort, wo Konflikte sind, wird es Fluchtbewegungen geben. Also es war nichts Überraschendes, was dann da letztlich passierte. Wir haben ja auch nicht die erste Fluchtbewegung gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe das ja auch damals in meinem Buch beschrieben. Die erste große Bewegung war ja bereits in den 80ern, Anfang der 90er Jahre, nach dem Libanonkrieg. Nach meinem Dafürhalten die Geburtsstunde der Clans in Deutschland, weil wir damals den Fehler gemacht haben, und der hat sich dann leider wiederholt, die Leute zu ghettoisieren. Das heißt, sie kamen hier rein, man hat gesagt, du bist die Familie, kommt ihr alle zusammen und gehabt euch wohl in Bremen, in Berlin und Duisburg oder Köln. Und da haben wir halt die Entwicklung später beobachtet. Ich rede jetzt nur von Kriminalität. Ich rede nicht von politischen Aktionisten, sondern das war reine Kriminalität, die sich da auf einmal entwickelt hatte, aber einhergehend mit einer absoluten Abschottung. Ich habe kritisiert, auch 2015, dass wir da Frauen hatten in Familien, die seit 30 Jahren teilweise schon in Deutschland waren, die kein Wort Deutsch sprachen. Das heißt, sie überhaupt keine Bereitschaft zeigten, sich überhaupt in unserem System anzupassen. Und als es dann 2015 zu diesem unheilvollen Satz kam, wir schaffen das, und eine vollkommen unregistrierte Einreise erfolgte, da haben wir nur die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Was heißt, auf einmal waren Hunderttausende, die ins Land reinströmten, von denen wir überhaupt nicht wussten, um wen es sich handelte. Wir haben damals Vorschläge gemacht, ich habe gesagt, wir können sie registrieren, das geht. Wir sind politisch zurückgepfiffen worden. Es wäre ganz einfach gewesen, damals war die Digitalfotografie schon so weit. Man hätte ein Bild machen können, einen Fingerabdruck bei der Einreise. Der hätte hinterher erzählen können oder sie hätte hinterher erzählen können, was sie wollte. Wir hätten zumindest gesagt, du bist am 25. Januar 2016 über Kiefersfelden in die Bundesrepublik eingereist. Das ist alles nicht gemacht worden. Aber man hat sich dann hier und da der Menschen angenommen. Aber leider in Braunschweig war das Problem. Wir hatten eine Landesaufnahmestelle, die für 500 Menschen ausgelegt war, in der zu Spitzenzeiten mehrere Tausend waren. Und das funktioniert nicht. Das weiß jeder Soziologiestudent im ersten Semester, dass wenn man so viele Leute zusammenbringt, es Reibereien gibt. Und es war zunächst tatsächlich Kriminalität. Und da haben wir dann differenziert. Es waren Familien dabei, die haben keine solche Sachen gemacht, aber es waren auffällig viele junge Männer zu dem Zeitpunkt schon da. Und ich darf erinnern an die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln. Da wurde ja damals ein Riesenbohai drum gemacht. Das war für die Insider der Polizei überhaupt nicht überraschend. Herr Massen, Sie werden es wissen, es gab in Nordrhein-Westfalen die Soko Casablanca, die jahrelang schon sich mit diesem Problem herumgeschlagen hatte. Es wurde aber immer klein geredet. Und das ist im Grunde genommen das Problem gewesen. Wenn Sie mich heute fragen, das Ergebnis, was Sie da beschrieben haben, muss ich sagen, fast auf jeder Seite habe ich recht gehabt, leider. Aber es ist politisch nicht umgesetzt worden.
Lassen Sie mich dazu was sagen. Als ehemaliger Flüchtling, der mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen ist und wo sie ihre erste Frage war, was die liberale Muslime denken, ja, muss sie auch denken, wir fühlen uns heute noch unfair behandelt gegenüber der deutschen Politik. Weil mein ganzer Punkt war, wenn wir 2015 so viele Menschen hier reingelassen haben und die auch Kriminalität gemacht haben, oder wenn ein Flüchtling eine Frau vergewaltigt hat, ja, warum hat die Bundesrepublik den nicht sofort abgeschoben? Warum nicht? Ich weiß es, das stelle ich auch mal in die Runde. Weil sie müssen sich an uns, an meine Haut auch sitzen und denken, okay, einer macht da falsch, ja, und dann ist das in ganz Deutschland, wo man so zufrieden leben kann, wird gesagt, nein, das sind alle Flüchtlinge. Ich bin mit 50 Jahren hier groß geworden, ich bin mit Deutschen groß geworden, aber das ist auch der Fakt, dass ganz falsch in der Politik gemacht wurde.
Ja, es ist nicht differenziert worden, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und ich entsinne mich, dass ich im Februar 2016 bei Ihrem damaligen Chef war, hier im Bundesinnenministerium, und da haben wir mit mehreren Vertretern gewarnt und haben gesagt, wenn wir jetzt hier nicht aufpassen und es wieder zu dieser Ghettoisierung kommt, das heißt, wir kümmern uns nicht wirklich drum und fordern auch nicht ein, und zwar auch von den Unwilligen nicht, dann kriegen wir ein massives Problem, das haben wir jetzt.
Herr Maaßen, da kommt ein Gedanke auf mich. Damals, werden Sie das heute jetzt zugeben, dass damals auch viele V-Männer, die vor Verfassungsschutz unterwegs waren, auch die Doppelrolle gespielt haben bei Salafisten oder Islamisten?
Nein, also ich glaube, den V-Leuten, denen wird einfach zu viel an Kompetenz und Möglichkeiten eingeholt. Man hat Angst vor denen. Nein. Also ich glaube, was 2015 war, es war eine fatale Fehlentscheidung der damaligen Bundesregierung unter Federführung von Frau Merkel, die nie wieder gut gemacht worden ist. 2018 hatte mein damaliger Chef Horst Seehofer die Initiative ergriffen, endlich Grenzzurückweisungen durchzuführen, endlich auf der Grundlage des Rechts, und Frau Merkel wollte es nicht, hätte die Fraktionsgemeinschaft auch platzen lassen. Und jetzt sehen wir, was die Folgen sind, und ich stimme Ihnen, Herr Haag, auch ausdrücklich zu. Es sind oftmals Migranten, die hier integriert sind, ja, die deutsche Staatsangehörigkeit haben und die es einfach nicht fassen können. Die es einfach nicht fassen können, dass dieses Land hier vor diesen Menschen, die hier hinkommen, Straftaten begehen, radikal sind, organisierte Kriminalität betreiben, dass die vor diesen Menschen kapitulieren, beziehungsweise noch schlimmer, dass die durch irgendwelche Töpfe auch noch finanziert werden. Da habe ich ein völliges Verständnis dafür. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite Migranten ins Land holen und sie sind integriert und sie haben sich wirklich angestrengt, sich zu integrieren. Sie haben Firmen aufgebaut, sind Teil der Gesellschaft geworden. Und auf der anderen Seite kommen diese ganzen Kriminellen. Man muss auch sagen, teilweise haben andere Staaten ja auch ihre Gefängnisse entleert in Richtung Deutschland. Kommen diese Leute hier hin und dann werden in der öffentlichen Diskussion alle Migranten über einen Kamm geschoren, was absolut unfair ist. Wo ich auch sagen muss, hier muss die Erwartung gegenüber den Migranten, die sich hier vernünftig verhalten, die sich integrieren, und gegenüber der deutschen Bevölkerung sein. Die Politik muss sich so verhalten, dass die Kriminellen abgeschoben werden, dass wir uns von diesen Leuten trennen.
Aber das passiert bis heute nicht.
Das passiert nicht, nein.
Und wird auch nicht passieren.
Das wird nicht passieren. Ja. Das wird schon passieren, wenn wir hier eine Politikwende haben. Aber ich sage Ihnen, mit diesem politischen Personal in der Bundesregierung wird das nicht passieren.
Oder wie wir sagen, mit diesen lachhaften Gesetzen wird das nicht passieren.
Nein, die Gesetze sind in Ordnung. Das ist das Verrückte. Das ist die Inszenierung des Scheins, was wir hier gerade beobachten. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Die Abschiebungen wären 2016 schon möglich gewesen. Herr de Maizière war ja in Marokko, er war ja in Algerien, er war ja in Tunesien. Hat er uns ja erzählt. Und da hieß es dann, ja, nee, die können wir nicht zurücknehmen, wir wissen ja gar nicht, wer das ist. Dabei ist es Quatsch. Sie wissen ja auch, dass in einigen nordafrikanischen Ländern die Menschen schon sehr früh per Fingerabdruck erfasst werden. Also wenn die das gewollt hätten, hätten die das machen können, aber das wollten die gar nicht.
Also unser Staat stellt sich teilweise bewusst blöde, ja. Und bewusst politisch naiv. Das ist so mein Eindruck. Also wenn Politiker in diese Länder reisen und drum betteln, dass ihre Staatsangehörigen zurückgenommen werden und sich dann abfertigen lassen und wieder zurückgehen und sagen, das geht nicht, dann muss ich sagen, ihr stellt euch wirklich bewusst blöde hin. Ja, wir können auch anders. Wir haben das in den 90er Jahren ja gemacht. Da hatten wir eine Entscheidung des Bundeskabinetts gehabt mit Blick auf Vietnam. Haben wir gesagt, wenn Vietnam die eigenen Staatsangehörigen nicht zurücknimmt, dann gibt es keine Entwicklungshilfe. Da gibt es keine Hermes-Ausfuhrbürgschaften. Da wird das Luftverkehrsabkommen, Seeschifffahrtsabkommen nicht ratifiziert und so weiter. Das kann man machen. Aber unsere Bundesregierung macht es nicht, weil offensichtlich auch nicht die Bereitschaft besteht, hier etwas zu tun. Die wollen die Leute offensichtlich nicht abschieben.
Sie haben es gerade anklingen lassen, eine Entscheidung von Frau Merkel. Wir haben jetzt eine Frage von den Zuschauern schon. Und zwar lautet sie, was oder wer steckt nach Meinung der Experten hinter all den zerstörerischen Maßnahmen? Herr Maaßen hat gerade gesagt, Politik, die sich nicht durchsetzen konnte, wenn ich das richtig zusammenfasse. Was kann man sagen? Ist es die Regierung, die tatsächlich dafür verantwortlich ist?
Ich würde sagen, natürlich ist die Regierung dafür verantwortlich. Die Regierung könnte anders handeln, wenn sie wollte. Herr Küch hat vorhin darauf hingewiesen, wir haben das rechtliche Instrumentarium. Wir können Menschen an der Grenze zurückweisen. Wir können sie abschieben. Ja, aber wir tun es einfach nicht. Und wir tun es, oder diese Bundesregierung tut es aus ideologischen Gründen nicht. Frau Merkel hatte immer noch vorgeschoben, aus humanitären Gründen müssen wir all diese Leute nach Deutschland kommen lassen. Wir mussten sie nicht aus humanitären Gründen nach Deutschland kommen lassen. Wir waren nicht dazu verpflichtet. Und bei den allermeisten spielte auch Humanität keine Rolle dafür, dass sie zu uns kamen. Also die humanitären Erwägungen waren falsch gewesen. Heute macht sich die Bundesregierung noch nicht mal die Mühe zu erklären, warum wir diese Leute aufnehmen müssen, sondern sie werden einfach aufgenommen und sie werden hier massenhaft angesiedelt in Deutschland. Und da sage ich, der Hintergrund für diese zerstörerischen Maßnahmen ist reine Ideologie. Ist reine Ideologie, weil die Macht da ist, weil diese Leute die Macht haben, tun sie es einfach.
Wenn wir jetzt auf die Entwicklung von 2015 bis heute blicken, also Herr Küch, Sie haben gerade schon gesagt, wir hätten Mittel gehabt, zu registrieren, beispielsweise mit Digitalfotografie. Heute haben wir dann die pro-palästinensischen Demonstrationen mit Ausschreitungen, teils mit Ausschreitungen. Also wie sehen Sie auch die Entwicklung insgesamt von 2015 bis heute?
Also ich muss sagen, als wir 2015 darüber nachgedacht haben, ging es um rein kriminelle Handlung zunächst. Mehrfache Identitäten, die wir aufgedeckt haben, die auch damals schon politisch nicht so gerne gesehen wurden, muss man mal sagen, sehr zum Nachteil der hier lebenden Migranten, die auch gesagt haben, damals schon, ja, was machen die denn da eigentlich? Der kann doch nicht dreimal kassieren gehen. Das sind so Sachen gewesen, wo wir wiederholt politisch zurückgepfiffen worden sind. Wenn ich mir alleine überlege, mit was ich überzogen wurde, als ich das damals angefangen habe, überhaupt die Frage zu stellen, weil uns in den Braunschweig nämlich fast alles um die Ohren flog, weil die Bevölkerung nämlich auf einmal aufbegehrt und sagte, was ist denn, was passiert denn hier überhaupt? Also da gebe ich Herrn Dr. Maaßen vollkommen recht, es ist eine politische Entscheidung gewesen. Es ist nie eine Entscheidung gewesen des Verfassungsschutzes, es war nie eine Entscheidung irgendeiner Polizei, es war eine grundsätzlich politische Entscheidung, die letztlich die Rahmenbedingungen gegeben hat, unter denen sich die Polizei, auch der Verfassungsschutz und ja, mittlerweile offenbar auch schon die Gerichte zu beugen haben. Nicht? Und dann ist es natürlich schwierig, so etwas, ne? Und ich gebe Ihnen recht, ich komme aus dem Industriegebiet, da sind ganz viele türkischstämmige, seit über 40 Jahren voll integriert. Die fragen uns tatsächlich, ne? Ich bin auch noch Schiedsmann bei uns im Bereich, die fragen tatsächlich, was ist denn hier los, was macht denn der, wieso darf denn der das? Und ich muss hier meine Steuern zahlen und ich habe jahrelang versucht, meine Kinder sind zur Schule gegangen und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da komme ich ins kurze Gras, wenn ich demjenigen oder derjenigen eine Erklärung abgeben muss. Ne? Wir müssen differenzieren. Und das ist das, was uns in Deutschland manchmal sehr schwer fällt.
Ja, genauso auch die aktuelle Lage in Israel und auch in Palästina auch. Viele, wie Sie sagen, auch meine viele deutsche Freunde, mit denen ich groß geworden bin, sagen ja, müssen wir jetzt als Deutsche Leben lang für die Juden da sich hinstellen? Herr Maaßen, was sagen Sie dazu?
Ich sage dazu, dass Deutschland schon eine politische Verpflichtung sieht gegenüber Israel. Ich persönlich sehe die Verpflichtung als eine politische, vor allem deshalb, weil Israel aus meiner Sicht der einzige demokratische und vernünftige Staat da in der Region ist. Ich sehe, dass sich die Region um Israel herum in den letzten 30 Jahren zunehmend radikalisiert hat. Das Umfeld ist immer schwieriger geworden. Und wir Deutschen können froh sein, dass wir diese Nachbarn nicht haben. Syrien, Libanon, Jordanien. Also es ist sehr, sehr schwer für Israel in der Region zu überleben, wenn man Nachbarn hat, die ihre Kinder so erziehen, morgens aufgewacht mit Hass gegen Israel, abends schlafen gegangen mit dem Gebet, dass Israel verschwinden möge und dass eben vom Mittelmeer bis zum Jordan in Zukunft nur noch Palästina ist. Also vor dem Hintergrund ist Israel in einer existenziellen Notlage seit Jahrzehnten. Ich sehe die Notlage heute eher noch größer, vor dem Hintergrund eben dieser der permanenten Indoktrinierung auch der Kinder.
Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass es viel mit Ideologie zu tun hat, was politisch passiert. Wir haben jetzt eine weitere Frage von den Zuschauern. Und zwar interessieren sich die Zuschauer dafür, wer profitiert von dieser Entwicklung und kann diese noch gestoppt werden?
Ich würde sagen, von dieser Entwicklung können sehr oder profitieren sehr viele. Ja. Also ich war mal zuständig im Bundesinnenministerium, Fachaufsicht über das Bundeskriminalamt und da Schwerpunkt Bekämpfung organisierter Kriminalität. Und da habe ich gelernt, dass Menschenhandel viel lukrativer ist als Rauschgiftkriminalität oder Prostitution und Glücksspiel. Also man kann einen unglaublichen Profit erzielen durch das Schleusen von Menschen nach Deutschland. Also das ist ein lukratives Geschäft, mit dem viele Kriminelle Geld verdienen. Ich denke auch eine ganze Reihe von Regierungen verdienen damit Geld. Viele Regierungen haben ein Interesse, ihre Leute, ich sage mal salopp, loszuwerden. Oftmals junge Männer, die auf der Straße stehen würden, die der Gesellschaft zur Last fallen, die Straftaten begehen. Die sind dankbar, wenn diese Leute dann nach Deutschland oder nach Europa kommen, weil erstens sind sie die Probleme los und zweitens werden die Geld überweisen an ihre Familien zu Hause und damit fließen Devisen rein. So, und hier sind das die großen Ideologen, die ein Interesse daran haben, namentlich die Linksextremisten unter dem Stichwort Antideutschen. Das sind diejenigen, die so Plakate in Kameras halten. Deutschland, du mieses Stück. Sowieso viele kennen ja diese Plakate, die Deutschlandhasser. Und diese Deutschlandhasser sind die Leute, die auch sagen, wir sorgen dafür, dass es in 50 Jahren keine Weißbrote mehr gibt. Also keine Menschen mit heller Hautfarbe. Das ist so deren fanatische Ideologie. Und dann muss man sagen, gibt es natürlich auch Profiteure. Hier die ganze Asylindustrie. Jeder Migrant, der hier in das Land kommt, lässt bei anderen die Kasse klingeln. Ob das nun diejenigen sind, die Wohnung vermieten, diejenigen, die die ganzen Sozialgeschäfte betreiben. Es ist Big Business, auch in Deutschland.
Aber ist das auch nicht ein Big Business der Politik?
Wie meinen Sie das?
Ja, weil die Politik gibt ja damit auch sehr viel Geld aus, nimmt vom Steuerzahler das Geld ein und dann gibt es an die Flüchtlinge und an den ganzen Asyl, was das ganze Geld für die Asylverfahren oder für die Flüchtlinge kostet, das zahlt ja ein deutscher Steuerzahler.
Das zahlt das alles der deutsche Steuerzahler.
Das ist ja ein gutes Business für die Politik, das zu nehmen, die Flüchtlinge reinzulassen, die profitieren ja damit auch.
Also ich würde nicht sagen, dass die Politiker direkt davon profitieren, ja. Aber dahinter die ganzen Lobbyisten profitieren davon. Ja. Man denkt an die ganzen karitativen Organisationen, die sich karitativ und philanthropisch nennen, aber bei denen richtig die Kasse brummt. Man muss einfach daran denken, an die ganzen Immobilienunternehmen, die Immobilien vermieten oder die in kurzer Zeit Wohncontainer hochziehen. Und das zahlt alles der Steuerzahler. Der Steuerzahler bezahlt die Familien in den Herkunftsstaaten, der Steuerzahler bezahlt in Teilen auch die Kriminellen, weil das Geld für die Schleusung nach Europa meistens auch wieder über Sozialtransfers zurückgezahlt wird und natürlich das Big Business hier.
Ja, und die Politiker nehmen das Geld von den Steuerzahlern. Das heißt, für mich profitieren die Politiker mit.
Ja, aber was sagen Sie? Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir den Tatbestand der politischen Untreue nicht haben. Ja. Wenn wir die hätten, würde es anders aussehen. Aber das ist eine Rechtsphilosophie, die wir ja nicht folgen müssen. Aber was mich im Augenblick überrascht hat, und zwar auch sehr negativ überrascht hat, ist, dass eben genau diese Clans, die wir bislang, ich habe vorher ja auch im Bereich organisierter Kriminalität gearbeitet, eigentlich immer als monetär orientiert ausgerichtet haben. Gut, die haben sich abgeschottet, die haben ihr Ding gemacht, aber die haben in erster Linie Geld gemacht oder Straftaten begangen. Stichwort grünes Gewölbe da in Dresden, solche Sachen. Ne? Dass die aber jetzt ganz aktuell durch ihren Oberguru, wie beispielsweise hier in Berlin, zu Israel-Hass-Tiraden auffordern, das ist neu. Und das habe ich bei organisierter Kriminalität, ehrlich gesagt, eigentlich so überhaupt noch nicht gemerkt. Also die Mafia, die hatten wir auch, die haben wir auch hier in Deutschland, die hat sich politisch immer ziemlich zurückgehalten. Auch in den eigenen Ländern machen sie das. Aber dass jetzt gerade diese Clans sich solidarisieren und neulich ja auch offensichtlich zumindest verbal unterstützt haben, was hier in Berlin gegangen ist und dass unsere Kolleginnen und Kollegen da zusammengeschlagen worden sind, das ist eine neue Nummer, die hatten wir noch nicht.
Ja, ich will nicht sagen, dass es neu ist, Herr Küch. Also wir wissen schon seit längerem, dass die, ich sage mal, organisierte Kriminalität der Clanstrukturen anders ausgerichtet ist als die der Mafia, ja, oder der hiesigen organisierten Kriminalität. Und selbst auch, ich sage mal, der russisch-kaukasischen organisierten Kriminalität. Der Unterschied besteht daran, dass diese Leute Macht wollen. Ja, die anderen wollen Geld machen. Geld machen, Einfluss haben, aber die wollen Macht und auch Ideologie. Und es gibt auch Vernetzung zwischen der Clankriminalität und dem Islamismus. Es gibt auch Vernetzung zwischen der Clankriminalität und politischen Strukturen im Ausland, dass also hier das Geld organisiert wird, um im Ausland politische kriminelle Aktivitäten zu bezahlen.
Aber es ist eine Entwicklung, die es noch nicht allzu lange gibt hier in Deutschland. Also in Deutschland.
Stark. Also jetzt ist es stark geworden, so will ich sagen. Es hat sehr viel zugenommen.
Sie zeigen sich jetzt öffentlich. Das ist das, was ich meinte.
Ja,
sie haben sind selbst... Dass man den Verdacht gehabt hat, dass da irgendwas sein könnte, das war auch 2015 schon. Da wurde man gefragt, ja, sind Sie sich denn sicher, dass da nicht auch andere dabei sind, die jetzt politisch irgendwas machen? Da haben wir als Polizei natürlich gesagt, das wissen wir nicht so genau. Fangen Sie mal an, Verfassungsschutz, Sie haben da bessere Erkenntnisse möglicherweise.
Ich kann in Deutschland machen, was ich will.
Ja, die sind selbstbewusster geworden. Vorher mussten die noch abgetarnt agieren und heute haben sie es gar nicht mehr nötig, abgetarnt zu agieren. Das sieht man ja auch bei diesen Anti-Israel-Demonstrationen. Die wissen, wir können ja Anti-Israel-Demonstrationen machen und es wird nichts passieren. Es bleibt folgenlos. Ne?
Ja. Eine passende Frage aus dem Publikum, hätte ich fast gesagt, von den Zuschauern vor den Bildschirmen. Welche Maßnahmen können wir, die Gesellschaft in Deutschland, treffen, um diesen Bestrebungen entgegenzuwirken bzw. uns abzusichern? Also es knüpft uns so ein bisschen an die vorherige Frage an. Kann diese Entwicklung noch gestoppt werden oder aufgehalten werden?
Ja, für mich stellt sich auch immer die Frage, ehemaliger Flüchtling, warum braucht Deutschland überhaupt noch so viele Flüchtlinge? Ja, weil es ist auch die Frage, in 30 Jahren werden Deutschen genug Kinder haben, dass wir immer wieder Flüchtlinge in Deutschland reinlassen. Natürlich, dadurch kommen auch dann alle Kriminelle oder Gefährder hier rein. Aber brauchen wir das nochmal?
Ich beantworte das immer so. Der Dr. Maaßen wird mir da wahrscheinlich recht geben. Als unsere Verfassungsväter und Mütter den Asyltatbestand ins Grundgesetz reingenommen haben, haben die was ganz anderes gemeint. Wenn hier jemand flüchtet, weil er tatsächlich ein Problem hat und kommt hierher, hat er unseren Schutz verdient. Aber was wir hier gerade erleben, das hat ja mit Flüchtlingen eigentlich gar nichts zu tun. Man versucht ja hier eine Migration voranzutreiben, aus angeblich genau von diesen Gründen. Ich sehe die auch nicht.
Sie haben recht, also man spricht nicht ohne Grund vom Individualgrundrecht auf Asyl. Das ist kein Kollektivgrundrecht. Das bedeutet nicht, dass die Bundesregierung das Recht hat zu sagen, jetzt nehmen wir hier mal 300.000 Ausländer auf. So was hier passiert, hier werden Millionen Ausländer aufgenommen unter dem Vorwand Asyl, Flüchtlingsschutz. Und es ist eigentlich jedem klar, dass die allermeisten, die zu uns kommen, keine Flüchtlinge sind, keine Asylberechtigten sein werden. Sie lässt man einfach rein, weil man offensichtlich eine andere Bevölkerungszusammensetzung will. Wie man das stoppen kann, wir brauchen eine Politikwende, wir brauchen andere Politiker. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das kann man relativ leicht stoppen. Wenn wir einen anderen Bundeskanzler hätten, könnte innerhalb von 15 Minuten ein Erlass an die Bundespolizei rausschicken, in dem drin steht, ab sofort wird an den Grenzen Deutschlands zurückgewiesen. Weil all die Menschen, die über die Landgrenzen zu uns kommen, kommen über sichere Drittstaaten zu uns. Sie sind nicht politisch verfolgt. Wenn sie keinen Pass, kein Visum für Deutschland haben, müssen sie draußen bleiben. Das kann man machen. Man kann auch klar sagen, wir sind jetzt bereit, auch abzuschieben. Das wäre ein ganz klares Signal, auch in Richtung Clankriminalität, auch in Richtung Kriminelle. Dieser Staat fackelt nicht lange, er wendet das Recht an. Und was wir bisher gemacht haben, wir wenden einfach unser Recht, das Ausländerrecht, nicht an. Der Staat zeigt klare Kante gegenüber den Corona-Demonstranten. Klare Kante zeigt er, wenn man mal ein Parkvergehen begangen hat, aber bei Clankriminalität, bei Schwerstkriminellen, bei Islamisten aus dem Ausland macht er nichts. Da schaut er mit beiden Augen weg, einschließlich noch der Hühneraugen.
Deswegen frage ich als Migrant, als Flüchtling, warum?
Ja, das ist eine ideologische Frage.
Ja. Ja,
Dr. Maaßen hat es ja angesprochen. Bei Ideologie hört ja der Verstand mitunter auf. Also das lässt sich gar nicht, das kann man ja nur vermuten, was dahinter steckt. Also ich halte es für höchst fahrlässig, um es mal ganz profan auszudrücken, was da gerade passiert, weil damit verschlimmern wir eine Situation hier, die wir dann möglicherweise nicht mehr steuern können.
Deswegen meinte ich ja, wenn wir es sehen, dass deutsche seine eigenen Kinder wenig haben.
Ja.
Ja, und wir haben das Thema schon mal gesprochen gehabt. Gucken Sie in Berlin eine Schule an, ja, und in eine Klasse, wie viele Deutsche in der Klasse sind. Was passiert dann in 30 Jahren in Deutschland? Weil Deutsche nicht selber Kinder machen. Eine Flüchtlingsfamilie hat mindestens 4-5 Kinder. So, wo geht das hin? Das frage ich als ehemaliger Flüchtling, der wirklich ein sicheres Land haben wollte, was hier passiert.
Das fragt sich eigentlich jeder, der, ich sage mal, nicht wirklich verpeilt ist, ja, der einen klaren Verstand hat, stellt sich die Frage, wie sieht Deutschland in 10 oder in 30 Jahren aus? Und immer mehr Leute stellen sich die Fragen und haben mittlerweile den Mut, auch die Frage zu stellen. Ich sage Mut, weil heutzutage gehört schon Mut dazu, sich kritisch gegenüber der Regierungspolitik zu äußern, weil ansonsten ist man Verschwörungstheoretiker oder Faschist.
Ja. An dieser Stelle passt ganz gut eine Frage, die ich von dem Journalistenkollegen Alexander Wallasch mitbekommen habe für unsere heutige Sendung. Er fragt, Hauptargument vieler Zuwanderungsbefürworter war und ist ein demografisches. Stimmen Sie zu, dass die Zuwanderung damit zu großen Teilen auf einer gescheiterten deutschen Familienpolitik der letzten Jahrzehnte beruht? Stichwort Herdprämie.
Ich würde das so nicht sagen. Also es gibt Staaten, die brauchen keine Masseneinwanderung und haben ähnliche demografische Probleme wie wir. Denken Sie an Japan. Ja, Japan hat noch eine geringere Geburtenrate als Deutschland oder andere europäische Länder. Und trotzdem werden nicht die Türen aufgemacht für Hunderttausende oder Millionen von Migranten. Ich glaube, auch das ist in Deutschland vorgeschoben. Es ist vorgeschoben, dass wir hier aufgrund dieser Demografie Millionen Ausländer brauchen. Es ist vorgeschoben, dass aufgrund dieses Fachkräftemangels, den wir ohne Zweifel haben, dass wir Migranten brauchen. Aber man sieht ja, was für Migranten kommen. Diejenigen, die hier hinkommen, die werden nicht Pflegekräfte oder Fleischerfachangestellte, die wir brauchen, sondern die werden etwas anderes oder werden gar nichts. Also kurzum, ich sehe jedenfalls den Zusammenhang nicht.
Eine Zuschauerfrage noch zum Thema Migration. Ich möchte gleich noch auf den Aspekt Terror und Terrorgefahr zu sprechen kommen. Ein Zuschauer möchte gerne wissen, wie in Europa gibt es in den USA auch Massenmigration? Ist das Zufall oder System? Also wenn wir das hier in Deutschland und in Europa beobachten und es über den großen Teich hinaus auch sehen können, ist es Zufall oder System?
Also ich denke schon, dass es System gewollt ist. Und die Frage stellt sich, welches System steckt dahinter, welche Macht steckt dahinter und warum ist das gewollt? Für mich ist immer wieder die Frage, warum, wenn das dieses System gibt es, warum wollen Sie das, diese Zuwanderung gerade in Deutschland? Ja? Sie haben das vorhin gesprochen, warum nicht in Polen? Ja? Aber hier in Deutschland konkret, egal wo, jeder will nach Deutschland.
Also in der Politik gibt es Zufälle, aber ich glaube viel weniger, als man gemeinhin denkt. Für mich ist das kein Zufall, sondern das ist ein politisches Projekt, das auch Teil dieser großen Transformation ist. Man will nicht mehr heterogene Nationalstaaten, die sollen alle aufgehen. Man träumt von einer Weltregierung, die am besten weiß, wie die Menschen zu leben haben, ob sie Verbrennermotoren haben dürfen oder ob sie mit dem Ochsenkarren zur Arbeit fahren. Man träumt auch von einem weltweiten Bürgergeld, dass alle Menschen gleich arm sind, egal ob sie eben arbeiten oder nicht arbeiten. Ich denke auch, das ist eben Teil dieses Projektes. Und wenn Herr Haag Polen angesprochen hat, Polen kann sich aufgrund ja, seiner Geschichte, vor allem des Jahres 89 und 90, wo die Polen auch infolge von Solidarność sehr selbstbewusst sich die Freiheit erkämpft haben. Wir können sagen, wir lassen uns die Freiheit nicht von Brüssel oder von anderswo nehmen. Wir kämpfen jedenfalls für unsere Nationalität und für unsere Interessen. Aber natürlich Brüssel versucht es ja mit der europäischen Asyllösung, dass auch Migranten in Polen oder in anderen europäischen Staaten angesiedelt werden, obwohl die Regierungen es nicht wollen.
Ja, also da kann man zustimmen. Dazu kommt ja noch ein anderer Punkt. Wenn man sich die Entwicklung in der Europäischen Union auch aus Sicht eines Polizeibeamten damals mal betrachtet hat, dann hat ja was hat eigentlich wirklich nur gut funktioniert? Die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also dadurch, dass die Zölle weg waren, das funktionierte alles prima. Haben sie mal versucht, als deutscher Ermittler in Spanien irgendwas herauszubekommen, haben sie Riesenprobleme gehabt, obwohl es EU war. Das war nie gewollt. Das ist nie gemacht worden, auch nie umgesetzt worden. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, dass sich einige jetzt vorstellen, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa haben. Das wird nicht funktionieren. Das wird auch unsere Vergangenheit gar nicht zulassen. Wir haben in Deutschland eine ganz andere Vergangenheit, nicht? Und die Entwicklung des deutschen Landes ist eine ganz andere gewesen wie die Nationalstaaten. Und diese Nationalstaaten, die haben ein ganz anderes Bewusstsein. Frankreich. Die werden nie ihre Kompetenzen abgeben, letztlich, oder Großbritannien. Deswegen sind sie auch ausgetreten aus einem. Das heißt also, ein lockerer Zusammenschluss. Aber was da tatsächlich jetzt dahinter steckt, das jetzt mit der Brechstange hier durchzuziehen und insbesondere Deutschland zu nehmen, da liegt es wahrscheinlich daran, dass wir recht schwache Politiker haben.
Kommen wir nochmal auf den Aspekt des Terrorrisikos zu sprechen. Herr Haack, Sie haben ein ganzes Buch darüber auch geschrieben, aufgrund Ihrer Undercover-Recherchen, und zwar Brutstätte des Terrors. Können Sie uns einen Einblick geben, was Ihrer Meinung nach oder wo und wie sich der Islamismus in Deutschland tatsächlich ausbreitet oder entwickelt?
Ja, wie ich schon in der Runde auch vorhin gesagt habe, ganz klar, man muss den Mut haben, man muss auch sagen können, auch viele Migranten, die in Deutschland leben und hier groß geworden sind, viel beigetragen haben, nehmen den Mut nicht, dass wir wirklich in Deutschland lachhafte Gesetze haben, deswegen werde der Terror noch mehr zunehmen, wenn die Politik hier was nicht tut, ja, weil der Herr Maaßen weiß das auch, dass wir sehr viele Gefährder haben, dass wir sehr viele Undercover-Gefährder haben, die seit 2015 hier reingekommen sind. Und jetzt müssen wir auch aufpassen, was passiert jetzt in Israel und in Palästina. Ja? Also für mich ist, ob das jetzt eine Israeli oder eine palästinische Kind stirbt, ja, das ist nicht menschlich, ja, was da jetzt gerade passiert, ja, das ist wirklich, wenn jemand auch klein bisschen Gedanken hat, ja, das ist nicht menschlich. Was passiert jetzt dort? Wo gehen die ganze Flüchtlinge hin? Wo gehen die ganze Flüchtlinge, die jetzt vom Palästina rausgehen, wo gehen die hin? Die wollen alle nach Deutschland. Und Deutschland wird die alle wieder aufnehmen. Und wie viel sind davon, die auch der Terrororganisation Hamas zugehören? Ja, man darf auch nicht vergessen, wer hat die Hamas gegründet? Ja, man darf auch nicht vergessen, wer hat die Taliban gegründet? Ja, das ist auch ein Punkt. Wer macht das und warum wird das gemacht? Und dann kommt immer, dass die ganze Terrorgefahr in Deutschland zukommt und es wird auch mehr. Deswegen habe ich das Buch damals genannt, die Brutstätte des Terror, und leider wird das so. Und ich sage immer, als mit Migration ein Land wie Deutschland mich aufgenommen hat, mich tut das sehr viel weh. Ich weiß nicht, wie Sie denken.
Also ich denke, der Terror hier in Deutschland oder die terroristische Bedrohung in Deutschland, um es so zu formulieren, wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Wir hatten eine Phase von Terroranschlägen gehabt, so um 2012 bis vor allem 2018, 2015 war das Jahr gewesen, wo es Terroranschläge in Frankreich, in Paris, in den Niederlanden, in Belgien gab. Das war im Zusammenhang mit IS gewesen, mit den Kämpfen in Syrien, wo man hier in Europa auch klare Signale senden wollte, dass der IS sich auch wehren kann und dass der IS auch Hilfstruppen, um es so zu formulieren, in Europa hat. Die Situation hat sich geändert. Zwischenzeitlich sind noch mehr Muslime hier hingekommen, radikale Muslime. Wir haben nach 2015, nachdem also Frau Merkel das Ausländerrecht selbst eigentlich fast abgeschafft hat, haben wir hier Hunderttausende aufgenommen. Und es war uns auch klar, dass viele nach Deutschland kamen aus dem Bereich des IS, nachdem also dieser IS, dieser islamische Staat zerstört worden war, die Kampferfahrung hatten, die mit Sicherheit auch getötet hatten, und die haben Deutschland als Ruhe- und Rückzugsraum verwendet. Und in einer politisch aufgeheizten Situation, wie wir es jetzt hier erleben, die arabische Welt steht jetzt zusammen für Palästina gegen Israel, merken wir das natürlich auch in Deutschland, dass die radikalisierten Muslime in Deutschland natürlich auch insoweit zusammenstehen, und da müssen wir damit rechnen, dass gerade wegen der pro-israelischen Haltung der deutschen Bundesregierung es hier auch zu Gewalttaten und zu Terroranschlägen kommen kann.
Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Brutstätte zurückkommen. Als ich das gelesen habe, dachte ich erst so, okay, Sie waren in Flüchtlingsheimen, Sie waren in Moscheen in Berlin. Da habe ich an Brutstätte, an diese Orte gedacht. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sagen Sie, nein, Deutschland ist eigentlich die Brutstätte, weil wir so ja, nicht schwache Gesetze haben. Wir haben sie, wie wir vorhin schon besprochen haben, aber sie werden nicht durchgeführt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Natürlich, also das ist jetzt 2015, 2016 passiert, ja, weil ich die Gefahr selber gesehen habe. Ja. Ich habe mich 2050, ich selber mit 35 Namen, falschen Namen angemeldet. Ich mich selber, ja. Also das war lachhaft. Und dann habe ich gesehen, wie die Leute Tempelhof war das große Flüchtlingsheim, da war ich, ich weiß gar nicht, wie viel wäre und was da gesprochen wird unter der Flüchtlinge und so. Da habe ich gedacht, dass die Brutstätte, das Terror ganz Deutschland wird. Aber dass es so schlimmer wird, ja, das hat mich überrascht und dass es auch so schneller geht, ja. Man hat die Gefahr kommen gesehen, man hat nicht da was getan. Und das ist der Punkt, man hätte da was tun können, okay, aber man hat da nicht getan. Wenn es jetzt hier weiter nicht passiert, ja, wie der Herr Maaßen sagt, aber Herr Maaßen sagt, dass der, wenn Sie schätzen, dass der IS gekämpft ist, glaube ich nicht. Ja, IS ist nicht gestört. Ich glaube nicht, dass der IS schon gestört ist. Das ist, ich denke, dass da was noch kommt. Gerade wie Sie eben gesagt haben, wenn man jetzt gegen die Hamas, gegen Palästina kämpft, da kommen dann noch viel mehr raus. Und dann, das wird ein Buschstätte in Deutschland gehen, wenn da wirklich nicht etwas passiert. Ne?
Also die islamistische Ideologie ist mit dem Tod des IS nicht gestorben, im Gegenteil.
Sie hat sich nicht tot?
IS nein, es ist...
Sie ja, haben, nein, also ich bin entschuldigt,
ich meine, da bin ich andere Meinung. Sie müssen schon sehen, also Raqqa und diese ganzen Hochburgen sind gefallen. Der IS als islamistischer Staat, das Kalifat, ist...
IS hat in letztes Jahr noch mehrere Anschläge in Kabul, in Pakistan geführt und gesagt haben, das haben wir gemacht. Wissen Sie, ja? Und deswegen ist der IS ja nicht tot. Das ist meine Meinung.
Ja. Umso absurder ist doch die Tatsache, dass hier auf Demonstrationen in Berlin und in Westdeutschland Fahnen hochgezogen werden, die das Kalifat fordern.
Ja.
Da muss man sich mal vorstellen, wo sind wir hier eigentlich hin?
Aber es liegt, Herr Küche, auch daran, dass diese Islamisten, die jetzt in Deutschland leben, begriffen haben, dass der deutsche Staat wehrlos ist. Ja. Er wehrt sich einfach nicht. Ja. Er hält nicht nur die linke Wange hin, nachdem auf die rechte geschlagen wird. Er wendet sich permanent, damit er ungeohrfeigt wird. Und das nutzen sie natürlich aus.
Das hat mich auch überrascht. Ja. Also ich meine, vielleicht viele Deutsche wissen nicht, ja, aber diese IS-Flagge, die weiße, rote Flagge, IS-Flagge, die lassen sie in der Demonstration laufen einfach.
Ja.
So, bestätigt. Ich bin ein Mensch von Meinungsfreiheit, gar keine Frage. Eine friedliche Demonstration werde ich auch mit Palästina, wo die Menschen die Kinder umkommen, werde ich auch mitlaufen. Mhm. Aber dass die Fahne mitläuft und dann noch Allahu Akbar entschieden. Ich meine, ich sage auch ganzen Tag Allahu Akbar. Aber mit welchem Zusammenhang? Ja?
Anderen Kontext.
Und für mich, die zwei Bücher, die ich geschrieben habe, das ist mein Dschihad. Ich habe meinen Dschihad gemacht. Ja? Mhm. Und das ist der Punkt, ja? Dass in Deutschland wirklich immer wieder ich sage, dass es nicht passiert. Ich bin auch dafür, dass man auch mit NPD, mit allen redet, Meinungsfreiheit, ja? Aber das ist nicht, was passiert. Das ist der Punkt.
Sie haben es ja vorhin selber angesprochen. Sie haben ja offenbar Selbstversuche gemacht in deutschen Anlaufstellen für Flüchtlinge. Das ist ja genau das gewesen, was uns in Braunschweig so in Harnisch gebracht hat. Da kommt eine Angestellte und geht an ihrem Chef vorbei und sagt, ich muss jetzt mal zur Polizei. Ich habe jetzt hier einen, der ist schon 30 Mal hier gewesen. Und jedes Mal kassiert der. Und dann hat es ein Riesentheater gebraucht, bis ich gedroht habe, die Akten zu beschlagnahmen. Die wollten die gar nicht rausrücken. Und die Bereitschaft in der Politik in Niedersachsen zur damaligen Zeit war nicht besonders groß, das aufzudecken. Da habe ich mir schon die Frage gestellt, ja, warum will man denn da nicht drüber reden? Das ist doch nun mal hochkriminell, da sind ja Millionen weggekommen. Ne? Aber das war noch nicht politisch. Aber man ist offensichtlich gerne bereit, hier in Deutschland viele Sachen zu ignorieren. Ich weiß nicht warum. Liegt das in unserer deutschen Mentalität? Keine Ahnung.
Da muss ich wieder lachen, wenn das als deutsche Mentalität liegt.
Ja, da muss ja irgendwas muss ja sein. Ich meine, die schweigen ja alle. Ja, ja. Da sagt ja keiner was.
Ja, ja.
Oder?
Wir haben jetzt eine Zuschauerfrage, und zwar, was passiert, wenn ein Terroranschlag geschehen sollte? Drohen dann nicht, wie bei Covid-19, erneut massive Einschränkungen der Grundrechte? Ist es zu erwarten, da, dass die Bürger dies vermutlich nicht akzeptieren würden. Also ich denke mal, es wird darauf angespielt, die Lockdowns, die Grundrechtseinschränkungen, die wir bei Covid hatten. Wäre das denkbar, dass wir nach einem Terroranschlag auch in so einen Zustand versetzt würden?
Also ich glaube nicht, dass nach Terroranschlag sowas passiert wie Covid-19, weil Covid-19 ist ein ganz anderes Thema, weil das haben die Menschen selber, ich habe auch selber nicht getraut, dann rauszugehen, ist ja ganz andere Gefahr, abzugesehen, wie weit das alles stimmt mit Covid-19, ja, ist die Frage, wenn ein Terroranschlag, was wir nicht hoffen, passieren würde, aber ich sage, es würde was wieder in Deutschland passieren, wenn es so weitergeht, leider Gottes, ja, und da werden wir vielleicht die Sicherheitsstufen, da weiß der Herr Maaßen besser, erhöhen, aber dass man der ganze Staat jetzt, dass keiner rausgeht und dass man zu Hause sitzen bleibt, glaube ich nicht.
Also mein Eindruck nach vielen Anschlägen, die wir so seit 2012 gesehen hatten, war, die Politik vermeidet es, wirklich konsequent dagegen vorzugehen, und es werden dann Anscheinshandlungen vorgenommen. Mhm. Ja, denken wir mal an Messerstechereien. Was wird gefordert? Es wird gefordert, dass Messerverbotszonen eingerichtet werden. Ja, das ist natürlich völlig lächerlich. Aber damit will die Polizei zeigen, die Politik zeigen, dass sie handelt. Das ist völlig ungeeignet, das Instrument, aber sie will zeigen, dass sie handelt. Dann werden Maßnahmen dann auch vorgeschlagen und dann ergriffen, die auch völlig ungeeignet und nicht erforderlich sind, aber die man schon immer aus politisch-ideologischen Gründen machen wollte. Also wenn es einen Anschlag gibt, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es dann wieder von sozialdemokratischer Seite heißt, und jetzt muss das Waffenrecht verschärft werden. Ja. Jetzt dürfen Jäger nur noch eine Jagdwaffe haben oder so. Also ich will damit sagen, das geht in diese Richtung. Es wird dann Verschärfungen geben. Grundrechtseingriffe kann es auch geben. Als politische Forderungen, die eigentlich gar nichts mit dem Anschlag zu tun haben und mit Lessons learned aus den Anschlägen, aber die man schon immer wieder durchbringen wollte.
Woran liegt das, dass man dann beispielsweise das Waffenrecht verschärft und sagt, okay, wir treffen jetzt eine politische Maßnahme, aber ganz offenbar werden ja Terroranschläge nicht mit legalen Waffen.
Das ist richtig, das ist ja vollkommen Irrsinn, ist das ja. Ich komme jetzt mal wieder von der polizeilichen Schiene. Wir haben ja leider auch Amokläufe gehabt in deutschen Schulen. Ja? Und das waren meistens legale Waffen, die da benutzt wurde. Ich darf Windenden zitieren. Was war das für ein Geschrei hinterher? Das war eine fürchterliche Geschichte. Was wir jetzt alles machen, wenn wir trennen die Waffe von der Munition, passiert jetzt eigentlich gar nichts. Ne? Da ist dann die Jägerlobby wieder gewesen, das geht nicht, wir müssen unsere Munition behalten und das können wir nicht machen. Und es ist ja auch vollkommen eine Überreaktion. Es sind Einzelfälle. Das sind Einzelfälle gewesen, die nicht dazu geeignet sind, mit der Gießkanne irgendwelche grundrechtseinschränkenden Maßnahmen auszuführen. Und insofern glaube ich auch, da stimme ich hinzu, also auch wenn ein Terroranschlag käme, es würde keine großen Maßnahmen bis auf aufheulen, das ja. Aber Franz Josef Strauß hat das ja auch schon mal gesagt, ne? Die vier Stufen. Dass ein fürchterlicher Terroranschlag passiert, alle schreien nach härteren Strafen, dann kommen die sagen, wir dürfen keine Überreaktion machen, und die vierten kommen und sagen, aber jetzt gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Und so ist es fast immer in Deutschland gewesen, und ich habe als junger Polizeibeamter die ganze RAF-Geschichte noch miterlebt. Auch da war es letztlich nicht anders. Es ist halt, man muss da sehr differenziert vorgehen, und das ist das, was ich einfordere, eine differenzierte Vorgehensweise und nicht immer mit dem Gießkannenprinzip. Oder, wie Sie vermuten, eine versteckte Maßnahme, wo man die eigentliche Tat nur als Vehikel nutzt.
Ja, vor allem muss es verhältnismäßig sein, was gemacht wird. Ja. Das heißt, es muss erforderlich sein, es muss geeignet sein, und es muss jedenfalls in einem angemessenen Verhältnis stehen. Und wenn es ein Einzelfall ist, kann man nicht im Grunde genommen die gesamte Bevölkerung dann abstrafen. Eben. Wenn man dann sagt, also wir machen jetzt Messerverbotszonen oder bestimmte Messer dürfen gar nicht mehr erworben werden, muss ich sagen, das ist völlig unverhältnismäßig, und das ist im Grunde genommen nur politisches Theaterspiel.
Inszenierung des Scheins.
Ich würde gerne nochmal auf die Demonstrationen, die pro-palästinensischen Demonstrationen zu sprechen kommen. Und zwar konnte ich beobachten, dass sowohl in den USA als auch in Deutschland viele dieser Demonstrationen entweder organisiert oder unterstützt werden von linksextremistischer Seite, also zum Beispiel von der Antifa. Sehen Sie vielleicht einen Zusammenhang zwischen der islamistischen Ideologie und sozialistischen oder kommunistischen Bestrebungen?
Also ich sehe keinen Zusammenhang zwischen der islamistischen Ideologie und den kommunistisch-sozialistischen Bestrebungen, aber ich sehe einen Zusammenhang darin, dass beide Ideologien, der Islamismus wie auch der Linksextremismus, ähnliche Feindbilder haben. Und ein Feindbild ist der Westen, ist der sogenannte Kapitalismus. Ja, der Islamismus kämpft gegen die Wall Street und Fintech, wobei oftmals Wall Street auch mit Juden in Verbindung gebracht wird. So, Linksextremisten haben die als Feinde, Islamisten haben sie auch als Feinde. Dazu kommt, dass Islamisten regelmäßig auch noch sich auf die Fahne schreiben, dass sie im Grunde genommen eine Befreiungsbewegung sind, wie die Hamas. Sie will Palästina von den Israelis befreien. So, der Linksextremismus seit jeher setzt sich ein für Befreiungsbewegung, für die Unterdrückten und Entrechteten in der Welt. Und wir haben, was Palästina angeht, schon seit den, ich glaube, 60er Jahren gesehen, dass es eine enge Beziehung zwischen den sozialistischen Staaten der DDR, der Sowjetunion, zur PLO, zu Fatah und anderen palästinensischen Organisationen gab, aber auch zu den ganzen Befreiungsbewegungen in der dritten Welt, in Südamerika, in Afrika, immer unter der Überschrift, wir müssen diese Unterdrückten und Entrechteten befreien vom Joch des Kapitalismus. Und insoweit ist das schon verständlich, dass die linksextremistische Szene mit Islamisten zusammen auf die Straße geht.
Mhm. Perfekt.
Perfekt. Ja, perfekt. Da bin ich auch der gleiche.
Genau so ist es. Wenn man sich mal ansieht, wie die DDR sich verhalten hat, zur Zeit damals der Auseinandersetzung mit Israel und den Nachbarn, da war eine ganz klare Haltung in Ostberlin. Na, aber Yasser Arafat ist hier rein und rausgefahren. Und das ist so.
Jetzt habe ich noch eine Frage hier auf dem Display von den Zuschauern. Da wird gefragt, brauchen wir ein neues System? Also ich vermute mal, wird jetzt sich hier beziehen auf Deutschland und unser Regierungssystem, wenn ich das richtig interpretiere. Wenn ja, wie sollte es Ihrer Meinung nach aussehen?
Wir brauchen neue Gesetze in Deutschland, nach meiner Meinung, die auch was wirken, dass wir auch die umsetzen können. Das brauchen wir.
Also ich bin ein überzeugter Anhänger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist die beste Gesellschaftsform, die wir je in Deutschland hatten. Man muss sagen, Deutschland existiert eigentlich seit dem Jahr 800 und jetzt haben wir 2023. Und während dieser vielen Jahrhunderte hatten wir totalitäre oder autoritäre Herrschaftsformen gehabt. Und am besten ging es uns oder geht es uns zu Zeiten des Bonner Grundgesetzes. Und dafür kämpfe ich auch. Und ich sehe die Erosion hier von Rechtsstaat und Demokratie. Wenn ich höre, dass, ich sage, Linksextremisten oder die Klimasekte sagt, um das Klima zu schützen, da haben wir keine Zeit für Demokratie und Rechtsstaat. Da muss ich sagen, das ist verfassungsfeindlich. Wenn Politiker sich einfach anmaßen, sich das Volk selbst auszusuchen und Hunderttausende von Ausländern ins Land lassen, ist das eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wir brauchen kein neues System. Wir müssen hier für unser System streiten, wenn unser System verloren geht, weil immer mehr politische Gruppierungen glauben, autoritär sein zu müssen, anderen Menschen vorschreiben zu müssen, wie sie zu leben haben, dann ist dieses System in Gefahr.
Das sehe ich ganz genauso. Wir haben die beste Verfassung, die Deutschland sich wünschen kann eigentlich. Sie muss nur eingehalten werden. Und man muss sie auch tatsächlich leben und nicht wie Noam Chomsky das mal beschrieben hat, dass wir behandelt werden von der Regierung. Das sehe ich im Augenblick tatsächlich so, wie als wenn sie Vati und Mutti sind und uns zu sagen haben, du isst jetzt hier das und du darfst das nicht essen oder jenes nicht essen. Das ist Handeln ohne Auftrag. Die handeln ohne Auftrag im Augenblick. Und wenn man mal tatsächlich fragen würde, Sind Sie denn damit einverstanden, dass sich jetzt hier alles so passiert? Dann werden wahrscheinlich viele sagen, nee, das wollen wir so gar nicht. Aber das ist nun dem demokratischen System geschuldet, und das ist auch gut so, dass die nächsten Wahlen kommen, wenn sie kommen. Das heißt, und da muss man sehen, was passiert. Ne? Aber ja, das Grundgesetz ist das Beste, was wir haben. Und ich bin auch überzeugter Demokrat. Ich bin ein liberal-konservativer Mensch. Das war ich immer und das werde ich auch immer bleiben. Ne? Aber die Grundrechte müssen eingehalten werden. Da kann sich nicht eine Bundesregierung hinstellen und sagen, kurzfristig, so wie Sie es ja vorhin gesagt haben, wie Frau Merkel das gesagt hat, na komm, wir blenden das mal alles aus. Das ist jetzt hier alles nicht so wichtig. Das führt letztlich dann in die Korrosion des Rechtsstaates.
Wo kommt es jetzt her, dass wenn man eigentlich sagt, wir stehen auf der Verfassung, ja, oder wir können uns damit identifizieren, und man sagt jetzt aber, ich bin unzufrieden mit der Migrationspolitik, dann wird man schnell angefeindet. Man wird als rechtsextrem abgestempelt. Herr Hack, was ist so Ihre Beobachtung? Haben Sie das auch mal erleben dürfen? Weil Sie beziehen ja auch ganz klar Positionen, wo Sie sagen, nein, also das, was hier passiert, das geht eigentlich nicht. Wurden Sie auch schon mal beschimpft als irgendwie rechts- oder rechtsextrem?
Natürlich, natürlich. Also die Frage ist ja, wenn ich als Flüchtling, ehemaliger Flüchtling sage, dass jemand, der an die deutsche Regel sich nicht haltet, der muss sofort abgeschoben werden. Aber der Herr Maas darf das nicht sagen. Wenn er das sagt, ja, dann, wenn Sie das sagen, das ist, wird das falsch verstanden. Und dann denke ich, ist das Meinungsfreiheit? Also ich bin, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Freund von Meinungsfreiheit. Ich bin sehr großer Freund, dass man mit allen redet, wenn auch die Nazis sind. Immer meinetwegen sagen, ist immer alle mit allen. Ich hätte auch gerne jemand hier, der in der Gruppe der Linken hier, der sich auch mal ihre Meinung sagt, ja. Aber das ist der Punkt, ja, wie wir das verstanden, ja, das können wir hier in Deutschland so nicht tun. Und genauso auch ist so, dass auch die Medien, ja, auch
da kommst du auf den Geschmack,
was es alles berichtet wird, was es alles gezeigt wird, ja. Ich weiß nicht, ob Sie da eine andere Meinung sind, ja. Das ist jetzt, wenn etwas Schlimmes passiert, wenn ein Flüchtling jetzt ein Messer abstichst, ja, das wird überall hochgebracht, aber wenn ein Flüchtling mal was Gutes tut oder eine gute Note hat, ein Abi mit 1,2 gemacht hat, aber das wird dann in der Bild-Zeitung auf der ersten Seite, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, ein Afghaner hat mit 1,2 ein Abi gemacht, ja, in der Bild-Zeitung. Aber was ist mit allen Medien, die nicht einladen auf Talkshow und darüber positiv berichten? Aber wenn ein Flüchtling einen Messerabstich macht, was nicht gut ist, das kommt dann überall. Deswegen ist also in deutschen Medien noch da Teil mit Schuld, dass wirklich hier nach meiner Meinung keine Meinungsfreiheit gibt.
Ja, also ich glaube, die Meinungsfreiheit ist die Grundlage überhaupt für eine funktionierende Demokratie. Wenn die Menschen Angst haben, sich zu äußern, wenn sie vielleicht sogar noch Folgen fürchten müssen, ihren Job verlieren, weil sie sich in einer bestimmten Weise geäußert haben, dann muss ich sagen, dann sind wir hier bei sowas auf der schiefen Bahn, ja, genau. Weil die Menschen dann auch nicht mehr so wählen, wie sie eigentlich wählen wollen. Und in der Situation sehe ich uns derzeit. Und wie Sie, Herr Hack, sagen, eine Ursache sind unsere Medien, die nicht mehr ihrem Auftrag nachkommen. Und der Auftrag ist, wahrhaftig zu informieren, in aller Breite zu informieren und die Politik kritisch zu begleiten. Das, was ich jetzt wahrnehme bei den Medien ist, Sie sprechen ja selbst dann immer von Haltungsmedien, Agitation und Propaganda betreiben. Das heißt, die politischen Gegner einer bestimmten Ideologie niederzumachen, auszugrenzen, zu diffamieren, Cancel Culture zu betreiben, Deplatforming zu betreiben, nicht mehr zu Talkshows eingeladen werden, weil die Leute, die man dann einlädt, kritisch sind. Deswegen werden die gar nicht eingeladen. Das ist eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und insoweit sehe ich die öffentlich-rechtlichen Medien mittlerweile schon als eine Gefährdung unseres Systems an.
Die Frage ist, diejenigen, die den Diskurs, den Sie, Herr Hack, auch befürworten, abblocken und sagen, nein, also mit denen sprechen wir nicht mehr. Ja? Stichwort auch Kontaktschuld, so etwas. Also ja. Das sind Rechte, mit denen möchte ich nicht sprechen. Absolut gar keine Chance. Geht das dann nicht schon ins Faschistische? Also man sagt, ich habe hier meine Meinung. Ja, alles andere ist böse. Wir müssen das bekämpfen. Und ja, also
Herr Küch. Ich habe es ja im Kommunalwahlkampf bei uns erlebt. Es wurde sich ja Standgebete geweigert von etablierten Parteien, mit den Vertretern der AfD zu sprechen. Ich habe gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, mit denen zu reden. Warum soll ich mich denn mit denen nicht intellektuell politisch auseinandersetzen? Wo ist denn das Thema? Nein, das sind alles Nazis, mit denen reden wir nicht. Ja, das sind doch ähnliche Mechanismen, die wir ganz rechts beobachtet haben, aber vor allen Dingen auch ganz links, die haben ja auch mit keinem gesprochen. So, wie soll denn da ein Dialog entstehen? Mit einem politischen Gegner. Wir müssen uns doch politisch auseinandersetzen, intellektuell. Und wir müssen auch nicht auf der Straße prügeln. Das haben wir schon mal gehabt in Deutschland.
Ja.
Was ist dabei rausgekommen?
Also ein Demokrat muss jedenfalls an sich den Anspruch haben, mit allen Menschen zu reden. Ja, mit allen. Ich sage mit Leuten, die der gleichen Meinung sind, die anderer Meinung sind, mit Radikalen, auch mit Extremisten. Schon allein, um die Extremisten vom eigenen richtigen Standpunkt zu überzeugen. Diese Brandmauer-Geschichte halte ich für fatal. Das ist eine Gefahr für den demokratischen Diskurs, wenn man sagt, mit den Leuten rede ich nicht, weil es die Leute sind. Wo wir Brandmauern brauchen, das sind Brandmauern gegenüber extremistischen Ideen. Also nicht Brandmauer gegenüber Menschen, keine Brandmauern gegenüber Parteien, aber Brandmauern gegenüber politischen Forderungen. Muss man klar sagen, nein, so etwas wollen wir nicht, darf es nicht geben. Und was ich jetzt derzeit in Deutschland wahrnehme, ist eine Spaltung der Gesellschaft, die von einer Seite ausgeht, nicht von beiden Seiten aus, sondern indem einige für sich in Anspruch nehmen, wir sind die Demokraten, nur wir sind die Demokraten, die anderen sind keine Demokraten, die anderen sind die Faschisten. Ja? Und nur wer unserer Meinung ist demokratisch. Das war die Meinung gewesen des Genossen Ulbricht und des Genossen Erich Honecker. Ja. Nämlich die Deutsche Demokratische Republik hatte sich demokratisch genannt. Nicht, weil die Leute, die den Namen gegeben haben, Zyniker waren, sondern weil man in der DDR den Demokratiebegriff anders verstanden hatte. Nämlich nur der Sozialist konnte Demokrat sein. Der Nicht-Sozialist war natürlich Faschist oder war Imperialist oder Konterrevolutionär und er war kein Demokrat und musste deswegen auch nicht bekämpft, sondern vernichtet werden. Was ich derzeit in Deutschland wahrnehme, ist, dass diese Gedankenwelt hier immer mehr Follower und Fans bekommt. Nämlich, dass nur diejenigen, die sozialistisch sind, und dazu zähle ich auch den Ökosozialismus, das sind die Demokraten, die anderen sind keine Demokraten und die haben kein Recht, sich zu äußern, den muss man im Grunde genommen auch jede Möglichkeit der wirtschaftlichen Betätigung wegnehmen, den muss man vernichten, ausgrenzen, kaputt machen.
Was mir da noch einfällt zum Reden und zur Meinungsfreiheit, möchte ich gerne auch da noch hinzufügen. Ich war ja sehr viel undercover auch hier in Berlin in Salafisten und radikalen Moscheen unterwegs. Und mir wurde vorgeworfen, dass ich als Muslime Kafir bin und ich sollte umgebracht werden. Ja? Und, aber viele Muslime oder viele Deutschen wussten das nicht, dass auch in Koran klipp und klar steht, wenn eine Moschee, wo Hass gepredigt wird, ja, das darf man zumachen. Ja, das steht im Koran. Deswegen ist es wichtig, und dann habe ich das auch in meinem zweiten Buch auch zitiert, wo das im Koran steht, weil Islam ist grundsätzlich eine friedliche Religion. Aber die Frage ist, wie die Islamisten das Wort im Wort fassen und an die jungen Leute weitergeben. Deswegen ist auch sehr, sehr wichtig, was in Deutschen, das wissen Sie auch, in Schulen über Islam berichtet wird, über Islam beigebracht werden, welcher Zusammenhang das prädiert wird. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Meinung auch den Leuten sagt, das ist nicht so. Und genauso in den deutschen Gesetzen und Verfassungen auch, wie das vorgebracht wird, wie es den Leuten gesagt wird, weil die Menschen sich da nicht informieren.
Eine schöne Abschlussfrage für unsere Runde kommt von den Zuschauern. Was würden Sie ändern, wenn Sie Bundeskanzler wären? Herr Maaßen, Sie sind Politiker.
Also ich würde sehr, sehr viel ändern wollen. Und ich bin auch überzeugt, man kann auch viel innerhalb kurzer Zeit ändern. Ich sprach vorhin schon von einem Erlass an den Präsidenten der Bundespolizei, Zurückweisung an der Grenze. Das kann man innerhalb von ein paar Minuten machen, wenn man auf dem Platz des Bundeskanzlers sitzt. Ich würde jedenfalls mich dafür einsetzen, dass es ein Mehr an Meinungsfreiheit in Deutschland gibt. Da bedarf es auch einer klaren Ansage des Chefs. Was wir hier in Deutschland erleben, ist mit der Aussage Kampf gegen Rechts, das bedeutet Kampf gegen politisch Andersdenkende, die nicht links sind, das muss endlich ein Ende haben. Was wir brauchen, ist Meinungspluralismus, aber auch Medienpluralismus. Und ich glaube, die derzeitigen öffentlich-rechtlichen Medien stehen dem wirklich entgegen. Ich würde mich dafür einsetzen, dass diese öffentlich-rechtlichen Medien aufgelöst werden. Die braucht in Deutschland niemand mehr. Und dann kann man noch vieles anderes machen. Dann kann man Gender abschaffen. Ja, als Bundeskanzler könnte man eine Weisung geben an alle Bundesbehörden. Dieser Gender-Umzug in Bundesbehörden wird verboten. Wer es dennoch macht, kann mit einem Disziplinarverfahren rechnen.
Ja, er hat ganz viel gesagt, was ich auch so sehe. Ich würde vor allem erst mal einige rauswerfen aus meinem Kabinett. Aber das ist eine andere Geschichte. Was mich umtreibt, ist, wenn man tatsächlich die Möglichkeit hätte, wir hatten ja schon vor Anfang drüber gesprochen, wir beobachten die Spaltung unseres Landes. Wir müssen die Leute wieder zusammenbekommen. Und das gelingt wahrscheinlich nicht über diejenigen, die im Augenblick da aktiv sind, weil die wollen das ja nicht, die grenzen ja die anderen aus. Vielleicht gelingt es dann einem Bundeskanzler zu sagen, so, wir machen sowas Ähnliches wie einen runden Tisch und starten dann nochmal neu durch, nach diesem ganzen Desaster, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das ist natürlich futuristisch gedacht, aber wäre eine Möglichkeit. Ansonsten werden uns, und das befürchte ich, die nächsten Wahlen eines Besseren belehren und dann sieht die Sache vielleicht ganz anders aus.
Wir sehen eine interessante Frage vom Zuschauer noch, aber da komme ich auch noch, kommen wir auf nochmal dazu, aber auf die erste Frage, wenn ich Bundeskanzler wäre, also wenn ich das jetzt hier, den ganzen Chaos in meinen fast 35 Jahren hier in Deutschland sehe und dass es keine Partei ist, miteinander so überhaupt zu reden, ja, ich meine, wenn ich mal in London bin und in ein Restaurant sitze, ja, will ich nicht wissen, was sie über Deutschen reden, ja. Das ist genauso, wenn man auch in irgendwo andere Länder unterwegs ist. Und dann deswegen denke ich, wenn wir nicht so weitermachen können, wie wir es sich vorstellen mit meiner Frau heute, so denke ich, ist das Beste, was in der Schweiz ist. So, dann haben die Menschen das entschieden. So, und dann sind die ruhig. Dann lassen sie doch, weil die Politiker kriegen das nicht hin, dann lassen sie doch die Menschen entscheiden. Dann lassen sie das Volk entscheiden. Ja? Und dann können wir gucken, okay, in 10 Jahren hat das was gebracht oder das nicht gebracht. Aber dann hat man mindestens selber entschieden. Das ist mein Meinung.
Okay, da geht es mehr wieder Richtung systemische Frage, mehr Volksabstimmung, mehr direkte Demokratie, was Sie, Herr Haag, ansprechen. Wir haben noch eine Zuschauerfrage. Ich denke, wir haben noch ganz viele, aber wir machen nach dieser hier dann auch Schluss. Letzte Frage. In Deutschland bleiben oder doch auswandern?
Ganz deutlich, bleiben Sie hier. Wir brauchen Sie. Weil wie sollen wir sonst mit den anderen umgehen? Dann sind wir ja noch weniger, dann passiert ja gar nichts mehr. Also nicht verzagen, es wird sich ändern. Ich bin jetzt 66 Jahre alt. Es hat so viel passiert in diesem Land. Gut, im Augenblick erleben wir so einen gewissen Tiefpunkt, aber ich bin da großer Hoffnung, dass sich das ändern wird. Wie sich das ändert, das weiß ich nicht. Ich hatte ja anfangs gesagt, leider ist alles das, was ich prophezeit habe, 15, zumindest was die Kriminalität betrifft, größtenteils eingetreten, weil man nicht gehört hat auf uns. Vielleicht hilft es, wenn die Politiker uns besser mehr zuhören und auch tatsächlich mal zum Wohle des Volkes etwas entscheiden. Und dann sollen alle hier bleiben.
Also wo soll ich nach auswandern? Ich bin ja hier nach Deutschland ausgewandert. Ja, ich kann jetzt nicht mehr weiter auswandern. Ja, also ich bleibe hier. Also für mich ist egal, was passiert. Ich bleibe hier, ich kämpfe hier. Also für Deutschland ist meine Heimat geworden. Ja, also ich tue zu Teil meinen Beitrag. Deswegen sollte auch jeder seinen Teil beitragen. Und wir sollten das Beste daraus machen und reden. Für mich ist das sehr wichtig. Maaßen, wo wollen Sie auswandern? Und nicht in Deutschland.
Also der Begriff Auswandern ist dann eher beschönigend. Ich würde sagen, weglaufen. Ja? Okay. Und ich bin keiner, der wegläuft. Ich habe auch nicht Angst. Und vor allem, wohin soll man noch weglaufen? Ja? Wohin? Wenn ich mir, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber wenn man sich die westliche Welt anschaut, es ist ja nicht in anderen Ländern auch nicht viel anders als in Deutschland. Man hat den Eindruck, im gesamten Westen ist der Wahnsinn ausgebrochen. Dieser Wokismus, dieser Ökosozialismus, die Massenmigration, ob man nach Frankreich schaut, da habe ich eher den Eindruck, die sind noch einige Jahre vor uns, in den Benelux-Ländern, in den USA, jedenfalls in den meisten demokratischen Staaten und auch die Schweiz, die von vielen so als Auswanderungsziel angesehen wird. Ich war jüngst in Bern gewesen, sah überall Regenbogen fahren. In Basel und in Zürich, muss ich sagen, es ist auch nicht viel besser als in Düsseldorf oder Frankfurt. Und in Einsiedeln oder in Appenzell ist es, ich meine, da geht die Welt 10 Jahre später unter. Da kann man auch nach Mecklenburg oder ins schöne Südthüringen gehen. Weglaufen ist überhaupt keine Lösung, weil die Probleme einem hinterherlaufen. Es gibt kein zweites Deutschland, es gibt kein Westdeutschland, wohin man fliehen kann. Hier bleiben und kämpfen. Und ich kann nur appellieren an die Deutschen, mutiger sein, sich nicht alles bieten zu lassen, auch mal Nein zu sagen und vielleicht gerade bei den jungen Männern morgens beim Rasieren vorm Spiegel das Nein üben. Ja, das ist, glaube ich, einfach wichtig. Widerstand leisten in Diskussionen, sich nicht alles gefallen lassen. Dass der politische Gegner in Deutschland dies alles machen konnte, liegt nicht daran, dass er die Mehrheit hat. Er hat nicht die Mehrheit. Niemals war die Mehrheit so verrückt, wie die Politik gestaltet. Sondern sie waren lautstärker gewesen und die anderen haben sich nicht gewehrt. Und das muss sich ändern.
Da komme ich noch auf einen Punkt, weil der Herr Maaßen das schon gesagt hat. Also ich, wie auch jeder von uns, ich auch wirklich sind viel auf der Welt rumgekommen. Das muss ich auch sagen, wirklich, Deutschland ist ein schönes Land, es ist ein stabiles Land, ja, wir können alle zusammen sicher leben, es tut nur wirklich weh, dass es nicht weitergeht und für mich gibt es kein schönes und sicheres Land wie Deutschland, es ist wirklich ein sicheres Land, wenn wir andere Länder gucken, es ist halt nur schade, was da gerade passiert, ne?
Ja, ich denke, ein sehr schönes Schlusswort. Nochmal ganz grob und kurz zusammenfassend. Terrorgefahr in Deutschland, sind wir uns insgesamt einig, das Risiko steigt, auch gerade nach dem eskalierten Nahostkonflikt oder Krieg. Dann die Ideologie, die teilweise mit Migrationspolitik zusammenhängt, sollte hinterfragt werden. Und das Miteinanderreden ist definitiv ein Instrument einer offenen und vor allem demokratischen Gesellschaft. Man sollte mit jedem reden können, aber wie Herr Maaßen sehr schön herausgestellt hat, man kann auch eine Brandmauer gegen Ideen errichten, wo man sagt, das ist jetzt zu extrem, das wollen wir nicht, aber wir können trotzdem mit jedem reden. Und so bedanke ich mich ganz herzlich bei jedem von Ihnen für diese interessante Runde und ja, hoffe, Ihnen zu Hause hat es auch gefallen und wenn Sie noch Anregungen haben zu unserem Gespräch, schreiben Sie uns gerne in die Kommentare und in diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Abend und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.